Denn Gott ruft uns. Ich glaube, dass wir alle berufen sind, Gott zu dienen. Amen. Ich glaube, dass wir alle berufen sind, Gott zu dienen. Nicht jeder ist ein Pastor, nicht jeder ist ein Prophet, nicht jeder ist ein Evangelist, aber wir alle sind berufen, Gott zu dienen. Und so das ist ein Lebensthema von mir. Überall, wo ich gehe und stehe, predige ich, dass wir, egal wie alt, wie jung, wie groß, wie klein, ob Frau oder Mann, dass wir gemeinsam berufen sind, Gott zu dienen. Und ich denke, die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die genau das buchstabieren. Und ich hoffe, 2020 ist ein Jahr, wo ihr als Connect Church aufsteht und wo ihr sagt, Herr, hier bin ich, send du mich. Egal, ob ich als Ingenieur oder als McDonald's-Verkäufer, als Lehrer arbeite, an der Stelle, wo ich bin, will ich Licht Gottes sein. An der Stelle, wo ich bin, will ich, dass Jesus hervorleuchtet durch mich, dass die Menschen Jesus begegnen. Euch ist heute der Retter geboren. Manche Christen feiern morgen Weihnachten. Nicht wir, aber manche Christen feiern morgen Weihnachten. Wir feiern drei Könige. Und ich bin so ein Weihnachtsprediger, weil ich einfach der Hauptpastor bin. Der Hauptpastor muss für gewöhnlich am Sonntag predigen bei uns. Das tue ich so schon viele Jahre und da gibt es so viele, viele Geschichten, die wir lesen können. Und ich glaube, diese Geschichten sind nicht von ungefähr. Da gibt es Geschichten vor der Geburt Christi, weit, weit vorher, 700 Jahre vorher, 1000 Jahre und noch viel früher. Da gibt es einige Geschichten um Maria, die sehr faszinierend sind, wo diese Frau eine Begegnung mit dem Engel hat und dieser Engel mit wenigen Worten ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Aber es gibt auch Begegnungen nach der Geburt. Und meine Predigt von heute Morgen ist, Weihnachten ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, kaum einer fühlt sich am 5. Januar nach Weihnachten, oder? Also ich nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Manche hatten Urlaub, ich weiß nicht, wie ihr eure Tage verbracht hattet. Ich war fast immer bis zu meinem jetzigen Lebensalter, und ich bin schon ganz schön alt, 44 Jahre, fast immer auf der Silvesterkonferenz. So dieses Zuhausebleiben, das kenne ich fast gar nicht. Und ich dachte, was mache ich jetzt mit der Zeit? Alle sind weg, was machen wir? Und wir haben einfach die ganze Welt eingeladen. Wir hatten nonstop Gäste bei uns und so kann man ja seine Zeit auch verbringen. Und das ist übrigens ein gutes Rezept für alle Menschen, die Angst haben, jemals alleine zu sein. Lad doch einfach Leute ein und verbring gute Zeit mit Menschen. Es gibt nette Menschen in dieser Welt, vielleicht auch in dieser Church, wer weiß. Und ihr dürft gern einfach mal Leute einladen. So, das habe ich getan und gefühlt ist aber jetzt Weihnachten richtig vorbei, oder? Morgen beginnt der Alltag für viele. Spätestens am Mittwoch, wenn die Schule wieder losgeht. Aber mir war, Weihnachten sollte eigentlich nie zu Ende sein. Denn die Botschaft von Weihnachten ist eine Botschaft, die jeden Tag gültig ist. Euch ist heute der Retter geboren. Und wisst ihr, meine Frau ist nicht der Retter meines Lebens, auch wenn sie die Liebe meines Lebens ist. Aber an dem Tag, als sie in mein Leben hineinkam, das war ein besonderer Tag. Die Auswirkungen erlebe ich jeden Tag. Die Auswirkung ist jeden Tag neu besonders. Stellt euch mal vor, man könnte so sagen, ja, damals war es wunderschön, aber heute ist davon nichts mehr übrig geblieben. Das wäre eine traurige Geschichte, oder? Echte Liebe gilt auch heute. Sie bleibt bestehen. Die Liebe Gottes währt für immer. Und das Gute ist, dass der Retter geboren ist in meinem Leben von vor vielleicht 35 Jahren, ist heute genauso relevant. Ich weiß, Jesus ist heute mein Vater. Er ist heute mein Freund. Er ist heute derjenige, der mir beisteht. Er ist heute derjenige, der mein Ratgeber ist. Euch ist heute der Retter geboren. Und die Frage ist, wer ist denn dieser Retter? Und die Bibel hat so viele Begriffe für diesen Retter. Er ist der Wunderbare. War Jesus wunderbar in deinem Leben im letzten Jahr? Wenn die Rangers Rückblick halten, wir saßen am 2., am 25. zusammen als Familie und meine Frau kam auf einen relativ dummen Gedanken. Solche Gedanken können, glaube ich, nur Mamas haben. Während wir am Raclette essen sind und während wir eigentlich an nichts Böses denken, sagt meine Frau, erzähl doch mal, was war das Besondere von 2019? Und ich dachte, wow, das wird jetzt entweder 5 Minuten gehen oder wir werden hier lange sitzen. Denn ich hoffe, ich weiß nicht, wie 2019 bei euch war. Auf jeden Fall haben wir angefangen, wir Kinder haben angefangen, ja, wir Kinder haben angefangen und jeder von uns hat irgendwas erzählt. Und dann kam meine Frau an der Reihe und wir waren uns einig, 2019 war ein cooles Jahr. Gott war bei uns, wir haben Wunder erlebt. Wir haben Nähe Gottes erlebt, wir haben Reden Gottes erlebt. Und dann kam meine Frau an der Reihe und ich dachte, wir haben uns gegenseitig angeschaut, wie lange wird es jetzt gehen? Denn sie hat zu viel erlebt. Und es ist ihr wichtig zu betonen, Gott hat das getan, nicht irgendwo, sondern bei uns. Wir als Familie haben diese Wunder erlebt. Wir als Familie haben Reden Gottes erlebt. Er ist der große Ratgeber. Wisst ihr, und so wie dieses Kind geboren wurde damals, so wird er wiederkommen als Herr aller Herren. Aber heute ist er Gott. Gott in meinem Leben, Retter in meinem Leben. 2020, ich weiß nicht, was dieses Jahr bringen wird. Aber ich weiß, dass ich völlig zuversichtlich sein kann, denn das Entscheidende meines Lebens ist bereits da. An Heiligabend hatten wir einen Gottesdienst unter dem Motto, was fehlt dir noch? So in etwa, was fehlt dir noch? Und ich habe später einen Post geschrieben und habe gesagt, Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt gar nichts. Ich weiß nicht, ob du das behaupten kannst. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, alles, was ich wirklich brauche, habe ich bereits. Geschenkt bekommen von Gott, einerseits. Geschenkt bekommen von Gott durch Menschen, andererseits. Ich habe eine wunderbare Frau, ich habe 5 Kinder. Hey, ich bin der Reichste im Universum, wer kann da mithalten? Ja, es gibt da ein paar Länder, die haben noch ein bisschen mehr, ja. So, aber du kannst mithalten? Nein. Aber ich meinte das wirklich so. Gott hat mich so reich beschenkt. Und das Unglaubliche ist, Gott möchte eigentlich die ganze Welt beschenken, weil er die Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das Problem ist, die Menschen glauben das nicht. Und weil sie es nicht glauben, öffnen sie sich nicht für diese Nachricht, für diese Botschaft. Aber wenn wir es glaubwürdig vorleben würden, dann würden sie es vielleicht glauben. Dann würden sie in unsere Gottesdienste kommen. Und dann würden sie erleben, das, was die anderen berichten, das stimmt. Und es stimmt nicht nur damals, sondern es stimmt heute. Er ist heute der wunderbare Ratgeber. Die Frage ist, wer braucht einen guten Ratgeber in seinem Leben? Alle? Wisst ihr, als ich 18 war, dachte ich, ich brauche keinen Ratgeber, bin selber klug. Oder? Kennt ihr die Teenies, die alle selber, wenn ich mit meiner Tochter rede, sie ist gerade noch 18, so ein Brain, dann denke ich immer, die sagt mir, Papa, kein Rat. Papa, ich will es gar nicht hören. Ich bin selber klug, ja, selber groß. Ich will meinen Weg gehen und ich verstehe das, denn sie möchte nicht, dass ihr mitdenkender Vater zu sehr bestimmt. Ja? So Rat gleich Bestimmung und dementsprechend versucht man sich irgendwo freizuschaufeln. Jetzt bin ich 44 Jahre alt und wenn ich ehrlich bin, frage ich heute viel mehr um Rat, als ich ein junger Mann war. Und ich frage Menschen um Rat. Ich frage Gott um Rat. Ich frage sein Wort um Rat. Aber ich gehe auch mal immer wieder zu Menschen und sage, was würdest du tun? Hey, hier brauche ich Rat. Und das Gute ist, Gott ist der Ratgeber und er ist ein wunderbarer Ratgeber. Amen. Also die Tatsache, dass Jesus geboren ist, ist relevant auch am 5. Januar, denn Jesus ist am 5. Januar hier. Amen. Er ist da. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott. Wisst ihr, dieser Gott war so unglaublich stark, dass er etwas getan hat, was in keinen menschlichen Verstand hineingeht. Die Bibel sagt, dass Gott sich entäußert hat und dass er Mensch geworden ist. Wisst ihr, wenn wir uns die Schöpfung anschauen, wenn wir uns die Einzelle anschauen, die Amöben anschauen, wenn wir uns ganz primitive Lebewesen anschauen, dann gehen die Wissenschaftler heute hin und sie sagen, wir können das eine oder andere nachvollziehen, aber wie es wirklich funktioniert, wissen wir immer noch nicht. Das Primitivste wissen wir immer noch nicht. Geschweige denn, dass wir es irgendwie reproduzieren könnten, dass wir es ins Leben rufen könnten. Und dieser Gott, der nicht das Primitive, sondern der den Menschen geschaffen hat, er ist dieser starke Gott. Dieser Gott, der so unglaublich ewig und übermenschlich ist. Er wird ein Mensch. Er wird einer von uns. Er ist so stark, dass er so schwach wird. Wisst ihr, es braucht Stärke, um klein zu werden. Du musst wer sein, um dich als normaler zu geben. Die Menschen, die so ein bisschen mehr sind als die anderen, die müssen sich immer behaupten, müssen immer zeigen, wie groß sie sind. Aber die wirklich Großen brauchen das nicht mehr. Und dieser wirklich Große, er ist so unendlich ewig, er kommt in diese Zeit hinein, er wird einer von uns als starker Gott. Und er tut das, was nur der starke Gott tun kann, nämlich er trägt meine und deine Schuld ans Kreuz. Er wird Mensch, er wird einer von uns, geboren von der Jungfrau, ein Wunder, geboren als Mensch. Und vertraut mit Leid, vertraut mit all unserem Sein. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2019 war. Vielleicht warst du einsam. Es gab einen Gott, der auch einsam war. Vielleicht warst du verlassen. Es gab einen Gott, der auch verlassen war. Vielleicht hattest du Schmerzen. Es gab einen, der auch Schmerzen hatte. Vielleicht hast du Todesangst. Und das sind keine schönen Dinge. Ich kenne Menschen, die Angst haben. Angst ist was Schreckliches. Jesus hatte nicht nur Angst, sondern er hatte Todesangst, dass sein Schweiß zu Blut wurde. Denn die Bibel sagt, er ist einer von uns geworden, vertraut mit dem menschlichen Dasein. Er ist dieser hohe Priester. Weil er uns versteht, kann er uns vertreten. Ist das gut? Hey, das ist so gut. Er ist der starke Gott. Und er hat nur das getan, was ein starker Gott tun kann, was allein er tun konnte, nämlich am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Und dafür ist er einer von uns geworden. Es gibt einen, der dich versteht. Wenn deine Mama und dein Papa dich nicht verstehen, wenn deine Großeltern dich nicht verstehen, wenn dein Partner dich nicht versteht, einer versteht dich, der starke Gott. Er ist der Immanuel, dieser Gott bei uns. Er hat so wunderschöne Namen. Ich lese seit Jahren ein Buch und ich bin nicht so der große Leser. Ich lese eher so Zeitungen eine Stunde lang, das reicht mir, aber Bücher, das überlasse ich meinen Frauen, hätte ich fast gesagt, meine Frau und meine Tochter. Die Tochter kam todmüde von der Konferenz zurück und gestern Abend meinte sie, das dritte Buch durchgelesen. Also dafür bräuchte ich so gefühlt 3 Jahre, aber ja, also. So, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja, so dieses, sich öffnen für neue Dinge. Er ist dieser wunderbare Ratgeber, der hineinkommt und der uns einen Rat gibt. Und sein Rat ist lebensverändernd. Er ist Immanuel, er ist bei uns. Er, dieser Gott, der so viele Namen hat. Ich sprach von diesem Buch, das ich so gerne lese. Es heißt 100 Namen von Jesus. Und jeder einzelne Name beschreibt etwas von seiner Art. Eine Perspektive von, wer Gott ist. Dass er der Gott der Durchbrüche ist. Sein Name ist Baal Perazim, der Gott der Durchbrüche. Da steht David in einer besonderen Herausforderung und David betet. Und Gott selbst kämpft für sie. Und David gibt Gott diesen Namen. Wie interessant, dass wir Menschen Gott einen Namen geben können. Und das zeigt, wer dieser Gott ist. Er möchte unser Freund sein. Dass wir Gott einen Kosenamen geben können und dass dieser Name quasi der Name ist, wodurch Gott sich später vorstellt und sagt, hey, die Menschen nennen mich Baal Perazim, nämlich der Gott der Durchbrüche. Und dieser Gott hat letztendlich einen Namen und sein Name lautet Jesus. Jesus, der Retter dieser Welt. Ich liebe diesen Namen so sehr. Und ich hoffe, dass wir als Christen halt diesen Namen nicht irgendwo unter den Tisch kehren, sondern ihn ganz neu und immer wieder neu ja, unterstreichen, besingen. In diesem Namen ist Rettung, in diesem Namen ist Heilung. Dieser Name gilt und er gilt auch heute. Und wenn du diesen Gott nicht kennst, dann ist dieser Gott ein Gebet weit entfernt von dir. Und er möchte so gerne in dein Herz hineinkommen. Da lesen wir in der Bibel, und das ist für den 24. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren ist, welcher ist Christus der Herr. Die Zuwendung Gottes an die Menschen, und zwar an alle Menschen, ist große Freude. Wenn ich mir überlege, wie wir Freude in unser Leben versuchen hineinzupacken. Ich vermute, die allermeisten haben hier Heiligabend gefeiert mit Geschenken und mit leckerem Essen. Seid ihr mit mir? Bei wem gab es nichts zu essen? Bei wem gab es keine Geschenke? Hey, und wir überreichen uns gegenseitig Geschenke. Warum? Weil wir dem anderen eine Freude machen wollen, oder? Und eigentlich denken wir daran, dass Jesus die Gabe Gottes ist. Er ist das eigentliche Geschenk. Weil er Geburtstag hat, wollen wir etwas von diesem Gefühl haben. Deswegen beschenken wir uns gegenseitig und sagen, eigentlich ist Gott das Geschenk. Aber was tun wir? Wir tun so viele Dinge, um ein bisschen Freude in unser Leben hineinzupacken. Mit Geschenken, mit leckerem Essen, mit Gemeinschaft. Ich sprach gerade davon, wie wir die ganze Welt eingeladen haben, weil Gemeinschaft letztendlich für mich persönlich viel wichtiger ist als irgendwelche Dinge. Also du magst mir einen Laptop schenken, ist nicht schlecht, ja. Aber Menschen, die wirklich in deinem Leben sind, sind Menschen. Das ist eine andere Qualität, oder? Ich vermute, die allermeisten sind damit einverstanden. Wir tun so viele Dinge, um irgendwie Freude zu bekommen. Und hier kommt der Himmel und der Himmel sagt den Menschen, ich habe euch eine Nachricht. Und das ist eine große Freude. Die Zuwendung Gottes an uns Menschen ist was Gutes, denn Gott ist gut. Die Zuwendung Gottes an uns Menschen ist große Freude. Große Freude in einer Welt voll Streben nach Macht, Geld, Bedeutung, Karriere. Und wenn wir uns diese Welt anschauen, dann merken wir, wow, es gibt nicht so viel Freude. Es gibt ein Haschen nach Freude. Aber die Party von gestern endet im Kater von heute. Große Freude in einer Welt voll Sehnsucht nach Annahme und Liebe und ein Nichtwissen, wo man diese Dinge findet und ein Suchen an den falschen Plätzen. Große Freude in einer Welt der Orientierungslosigkeit. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Eindruck, die Welt war selten so orientierungslos wie heute. Wenn ich uns westlichen Staaten anschaue, wie wenig Weisung ist da, wie wenig Wissen, wie wenig Kompass ist da. Wenn ich unsere westlichen, menschenverherrlichenden und schöpferverachtenden Ideologien anschaue. wenn ich die Verblendung der Gotteskrieger, egal in welcher Religion, mir anschaue, wenn ich die Orientierungslosigkeit der Leiter mir vor Augen führe, wenn ich dann anschaue, was wirklich abgeht in dieser Welt, große Freude. Große Freude in einer Welt des Terrors, der Verfolgung. Es gab selten so viele Verfolgten wie heute. Der Kriege, der Abtreibungen, selten oder vielleicht noch nie so viele Babys im Mutterleib getötet. Noch nie so seltene freie Gesetze, dass wir die wertvollsten Menschen, die Gott uns anvertraut hat, nicht den anderen, sondern uns anvertraut hat. Wisst ihr, unser Slogan als Gemeinde ist, wir lieben Menschen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es da schon eine Abstufung. Gott hat mir 5 Kinder anvertraut. Die liebe ich ganz besonders. Das sind meine Menschen, versteht ihr? Die anderen will ich auch so lieben, genauso lieben. Aber Gott hat mir diese 5 Kinder anvertraut. Und wir Menschen gehen hin und wir töten das, was Gott uns anvertraut hat. Nicht die anderen, sondern das, was er uns gegeben hat. Und wir merken, unsere Welt ist alles andere als rund. Und bis hinein in unser Land. Es schwappt über in unser Land. Antisemitismus. Man dachte, es sei eigentlich nicht mehr vorhanden. Und wir merken, es keimt ganz neu auf. Christenverfolgung weltweit. Und Christen, ja zumindest Ausgrenzung und Einschüchterung, auch in unserem Land. Eine Freikirche so wie diese erlebt einen kleinen Anschlag um Heiligabend herum. Und nicht weit weg von hier. Ein christlicher Journalist, was ganz Ähnliches. Und ich sage nicht, dass wir jetzt verfolgt werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar gut. Wir brauchen ein bisschen Widerstand, damit wir wach werden, damit wir merken, heute ist die Zeit. Ich habe meiner Gemeinde gesagt, ich weiß nicht, wie viele Heiligabende wir noch haben werden. Vielleicht, bis ich ein grauer Mann bin, wirklich grau, so 80 Jahre alt. Vielleicht, bis mein Sohn graue Haare hat. Aber vielleicht ist es in 5 Jahren vorbei und dann werden wir nicht ganz locker zu Heiligabend-Gottesdiensten einladen können. Wir sollten doch die Zeit irgendwie auskaufen, oder? Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir die Offenheit, die wir jetzt haben, in dieser Stadt, in dieser Doppelstadt, in diesem Land noch haben werden. Aber ich weiß, dass der Retter immer noch Retter ist. Und weil der Retter Retter ist, sollten wir diesen Retter unbedingt verkündigen. Und zwar wir alle. Denn du erreichst Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ich erreiche Menschen, die du nicht kennst. Und ich habe nicht die Rolle, oder Timmy hat nicht die Rolle, weil wir Pastoren sind, sondern dieser Job gehört uns allen. Und wenn wir alle ihn leben, dann werden wir erleben, dass der Retter ankommt im Leben von Menschen. Wer kann einer verlorenen Welt Freude verkündigen, wenn nicht der Schöpfer selber? Und der Schöpfer verkündet diese Freude einerseits durch den Engel, damals, vor 2000 Jahren, aber er basiert eigentlich auf einer Aussage, die wir in Jesaja lesen. Und auch diese Aussage kennt fast jeder Christ. Das ist die Weihnachtspredigt. Da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Das Bild, das hier von den Propheten gezeichnet wird, und das sind viele Verse, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, ist ein Bild von Nacht. Und nach der Nacht kommt wieder die Nacht. Und nach der Nacht kommt wieder die Nacht, von einer ewigen Nacht, von einer ewiger Kälte, ein Bild von Gefangenschaft. Da geht es weiter, dass die Menschen unterjocht sind, unterdrückt sind, dass sie nicht frei sind. Und genau diesen Menschen, die in der Dunkelheit sind, die in der Nacht sind, die in der Kälte sitzen, die unterdrückt sind, ihnen leuchtet ein großes Licht auf. Und dieses große Licht ist ein Baby, ein kleines Baby, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Hast du schon mal ein Baby gesehen, das ewig Vater heißt? Ziemlich komisch, oder? Dass da ein Baby ist, geboren von einer Frau und dieses Baby heißt ewiger Vater, weil dieses Baby Mensch ist, aber weil dieses Baby auch Gott ist. Weil Gott zu den Menschen kommt. Weil Gott der ewige Vater ist. Und Gott ist nicht nur der ewige Vater von uns als Schöpfung, von der Welt, weil er es ist, sondern Gott ist auch der ewige Vater für dich. Er möchte dein Vater sein. In diesem Namen kommt Beziehung raus und er sehnt sich so sehr, dass wir uns öffnen, dass wir ihn erkennen als Vater, der für uns ist. Ich weiß nicht, wie du über Gott nachdenkst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott begegnen, wie er ist, nicht wie wir ihn haben wollen. wie er sich offenbart hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen und auch nicht einseitig lesen. Gott ist unglaublich vielschichtig. Er ist der Allmächtige und er ist der ewige Vater. Und an dieser Stelle haben zumindest diejenigen von uns den Vorteil, die einen guten Vater haben, zu sagen, ja, hey, wenn mein irdischer Vater gut war in meinem Leben, dann möchte ich das gerne projizieren auf Gott. Gott ist der ewige Vater. Und wenn dein Vater nicht besonders gut war, will ich sagen, Gott ist gut. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird Gott euch seinen Geist, gute Gaben, das Beste geben, wenn ihr ihn darum bittet. Sein Name ist, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Ich sagte vorhin, so viele Namen und sie alle bündeln letztendlich in einem Namen, der über allen anderen Namen steht und das ist der Name Jesus. Und Jesus bedeutet, Gott ist der Retter. Ich bin der Sohn eines Pastors, aber ich brauchte Rettung und du brauchst auch Rettung. Und ich brauche, wenn ich ehrlich bin, immer wieder Neurettung. Nicht Rettung im Sinne von dem Zorn Gottes, aber Rettung aus falschen Gedankengängen. Rettung aus Lagen, wo ich mich selbst hineinmanövriert habe. Oder Lagen, wo ich hineingeschlittert bin. Gott ist mein Retter und Gott ist dein Retter. Es gibt eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte, und die feiert die Christenheit morgen, nämlich die drei Könige. Da erzählt der Schreiber des Matthäus-Evangeliums genau diese Geschichte und ich weiß nicht, warum er sie erzählt. Vielleicht um zu zeigen, dass dieser König, der da gekommen ist, der König für die Nahen und für die Fernen ist. Für die Nahen, die Hirten, hörten diese Botschaft. Eine gute Botschaft, Amen. Sie waren ganz nah. Sie waren auf dem Felde. Sie konnten per Fuß in der Nacht dort hingehen und sie sahen das Kind, sie beteten das Kind an und dann gingen sie los und haben überall erzählt, hey, wir haben etwas erlebt, ein Engel, nicht ein Engel, sondern eine ganze Engelschar hat uns berichtet, euch ist heute der Heiland geboren. Den Nahen, sie haben es gehört. Und da waren die Fernen. Sie gehörten nicht zum Volk Gottes, sie waren keine Juden, sie waren nicht nah, sondern sie waren sehr, sehr weit. Sie waren nicht dabei, die Bibel zu lesen, die Schriften zu lesen, sondern was sie lasen, waren die Sterne. Das war ihr Alltag, das war nicht ihr Hobby, sondern ihr Beruf. Sie studierten die Sterne und plötzlich sehen sie einen Stern und dieser Stern wird eine Botschaft für sie. Und dieser Stern sagt ihnen, ein König der Juden ist geboren. Und wenn man überlegt, damals gab es viele Reiche und viele Könige, und die Geburt eines Königs bedeutet noch lange nicht, dass er König ist, sondern meistens 40 Jahre später wurde dieser geborene König zum König. Was veranlasst diese Menschen loszugehen? Man spürt, es muss nicht nur die Geburt von irgendeinem König sein, sondern dieser König muss außergewöhnlich gewesen sein. Er muss irgendwie was mit ihrem Leben zu tun gehabt haben, sonst wären sie nicht losgegangen. Und die Bibel erzählt, dass diese Menschen aufgrund von diesem Stern, den sie dort sehen, und dieser Stern wird ihr Engel, wird ihre Botschaft, anfangen, diesem Stern zu folgen nach Israel. Sie folgen dem Stern. Sie folgen dem Stern, warum? Weil sie spüren, irgendwie spricht der Himmel in ihr Herz hinein. Und ich finde es so stark, dass Gott einen Weg findet zu unserem Herzen. Egal, wie wir gestrickt sind. Vielleicht bist du so ein Bücherwurm, vielleicht bist du ein Sterngucker, vielleicht bist du ein Hirte. Gott redet zu dir in deine Welt hinein. Gott ist Mensch geworden. Gott spricht deine Sprache und du darfst deine Sprache zu Gott sprechen. Deswegen beten wir so gerne in unseren Sprachen, oder? Also die Italiener in unserer Church, die beten sehr gerne auf Italienisch. Und ich denke mir, hey, du kannst doch auch Deutsch. Aber irgendwie, wir beten gerne in der Sprache, in der wir wirklich zu Hause sind, oder? Warum? Wir merken auch, dieser Gott kennt unsere Sprache. Er spricht in unser Leben hinein. Jetzt sehen sie diesen Stern, sie folgen diesem Stern. Und irgendwann hören sie auf, diesem Stern nachzueifern, nämlich dort, wo sie denken, jetzt wissen wir es selber. Sie kommen an in Jerusalem und denken sich, okay, ein neuer König ist geboren, der muss hier in dieser großen Königsstadt in Jerusalem geboren sein. Und sie tigern los und sagen, hey, habt ihr von dem neuen König gehört? Und die Antwort damals war großes Entsetzen. Denn Tag ein, Tag aus wurde den Menschen gepredigt, der Messias kommt. Wir warten auf den Messias. Ähnlich wie heute, Tag ein, Tag aus, feiern wir mindestens einmal im Jahr Weihnachten, Ostern. Wir feiern, dass Gott relevant ist. Stellt euch mal vor, Gott würde morgen kommen. Ratet mal, wie die Menschen damit umgehen würden. Stell dir mal vor, Jesus würde wirklich kommen. Das, was wir immer wieder feiern, dass er gekommen ist und dass er wiederkommen wird. So ähnlich war es damals. Man hat den Juden gepredigt, der Messias kommt, der Erretter kommt. Und jetzt kommen Menschen und sagen, ja, wir haben einen Stern gesehen. Es muss ein neuer König geboren sein. Und da war großes Entsetzen in Jerusalem. Denn man wollte den Retter gar nicht haben, wenn man ganz ehrlich ist. Es gab bereits einen König. Der König Herodes war ein starker König und es war ein Machtmensch. Der hat Menschen mal ganz kurz auf die Seite geschoben, alles, was ihnen nicht passte. Er hat sein Volk bestochen durch diesen Bau des großartigen Tempels. Damit hat er ein bisschen Gunst beim Volk bekommen. Er war der Machthaber, König Herodes. Sie hatten einen König, sie brauchten keinen anderen König. Es gab einen König über diesen König, nämlich derjenige, der wirklich der Mächtige war, Kaiser. Der Kaiser hatte wirklich das Sagen. Und es gab die religiöse Instanz, die hatte alles schön genormt, wie der Mensch zu Gott zu kommen hat. Sie hatten kein Interesse, dass Gott wirklich zu ihnen kommt. Sie hören, ein König ist geboren und da ist Entsetzen darüber. Ganz Jerusalem ist entsetzt. Stell mir die Frage, was wäre, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, ob die Freikirchen Hurra rufen würden, ob wir Halleluja rufen würden oder ob wir sagen würden, echt, er kommt wieder. Hilfe, wir haben darüber geredet, wir haben auch darüber gepredigt, aber dass er wirklich kommt, das haben wir nicht wirklich geglaubt. Ich sage nicht, dass Jesus morgen wiederkommt, aber ich denke, das ist ein Zeichen von einer lebendigen Beziehung, dass die Braut sich auf den Bräutigam freut. Und wir sind die Braut. Herr Jesus, komme bald. Gott, komme bald. Ich warte auf dein Erscheinen. Ich sehne mich nach dir, denn du bist mein Retter. Du bist der Retter dieser Welt. Das Unglaubliche ist, die Schrift wies diesen Menschen den Weg. Da kommen nämlich die Schriftgelehrten, die sagen, doch, doch, da steht schon geschrieben, wo dieser Retter geboren werden soll, und die meisten von uns kennen sogar diesen Vers, da heißt es, und du Bethlehem, im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Das Wort Gottes weist ihnen den Weg. Ich habe neulich in der Freien Evangelischen Schule in Heidenheim gepredigt und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ihr könnt so nah dran sein, jeden Tag Gott gefühlt hören und am Ende doch Gott nicht ergreifen. Und ich glaube, so ähnlich ging es dem Volk damals. Sie hörten so viel von Gott. Und als Gott da war, war kein Interesse da. Kennt ihr die Geschichte des Schriftgelehrten, der sich aufgemacht hat von Jerusalem nach Bethlehem? Und es wäre so in etwa von Ulm nach Blaustein. Es gibt komischerweise keine Geschichte von irgendeinem Schriftgelehrten, der sich aufgemacht hat. Gott wird Mensch und es juckt keine Sau. Gott kommt zu den Menschen und die Menschen sagen, an dir, Gott, sind wir nicht interessiert. Wir sind nur an unserem religiösen System interessiert. Im Gegenteil, du forderst uns heraus. Wisst ihr, als Jesus den toten Lazarus auferweckt hat, da entschieden sie, Jesus muss sterben. Ist das nicht komisch? Dort, als er wirklich bewies, und zwar bewies vor aller Welt, wer er wirklich ist, nämlich Gott, der über das Leben verfügt, über den Tod verfügt, da sagten sie, nee, der passt uns nicht in den Kram. Die Schriftgelehrten haben sich nicht auf den Weg gemacht, aber diese Sterndeuter vom Morgenland, die weit gekommen sind, denen wurden der Weg gewiesen durch das Wort Gottes. Und Leute, lassen Sie uns immer wieder neu an dem Wort Gottes orientieren. 2020, wir werden Stimmen hören von links und von rechts. Das Gute ist, wir Christen haben bereits einen Kompass. Amen. Wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes gilt mir, es gilt dir. Und du darfst es lesen, nicht verboten. Ich meine es wirklich. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und die Predigt hat ihren Platz. Und das Lesen des Wortes Gottes hat genauso seinen Platz. Ich glaube, Gemeinde Jesu muss eine mündige Gemeinde sein. Eine Gemeinde, wo jeder das Wort Gottes selber liest. Es reicht nicht, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und eine grätenfreie Predigt zu hören. Und wir predigen heute alle so unglaublich. Ich meine nicht ihr, sondern wir, so grätenfrei. Dass es passt, dass es runtergeht. So ähnlich, wie wir eben auch leben, oder? Fischstäbchen zu Hause. Wer will schon gräten? Einer. Aber ich kann dir sagen, wenn ich die Bibel lese, dann lese ich keine Fischstäbchen. Sondern der Fisch dort hat Gräten. Und die sind wichtig. Das ist nämlich das Rückgrat des Fisches. Wir brauchen manches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähnlich wie diesen Weisen der Weg gewiesen wurde durch das Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes kennen. Es kommt eine Zeit, da werden wir es nicht mehr hören. Da wird es keinen Prediger mehr geben, der es uns predigen wird. Ich weiß nicht, wann die Zeit kommt, aber ich glaube, sie wird kommen. Ich persönlich glaube, ich werde diese Zeit noch erleben. Und da werden nicht Hunderte von Menschen oder Tausende von Menschen zusammenkommen. Ich glaube persönlich, dass es anders wird, dass wir erst noch viel größere Churches haben werden, dass unsere Gemeinden noch viel größer werden. Aber was nützt uns große Gemeinden, wenn wir nicht selber einen Zugang zu Gott gefunden haben? Du brauchst einen ganz persönlichen Zugang zu Jesus, nicht über andere Menschen. Lass uns nicht wieder katholisch werden an dieser Stelle, wo die katholische Kirche Instanz zwischen Gott und Menschen geworden ist. Es gibt einen Mittler und sein Name ist Jesus. Amen. Und das Wort Gottes weist uns den Weg. Und du und ich dürfen das Wort Gottes lesen. Und dann ist der Heilige Geist da und er leitet uns in alle Wahrheit. Halleluja, wie gut. Wie gut ist das? Und sie machen sich auf den Weg. Und nachdem das Wort Gottes ihnen den Weg gewiesen hat, sehen sie diesen Stern. Und sie freuen sich über den Stern. Und der Stern landet mit ihnen zusammen. Oder sie sehen diesen Stern an diesem Stall. Stall von Bethlehem. Und hier sieht man diese Könige oder diese Fürsten oder diese Weisen, zumindest reiche Menschen, gebildete Menschen, und sie knien vor diesem Baby. Äußerlich, was für ein Bild. Ein kleines Baby wird angebetet von reichen Menschen. Aber eigentlich war das Bild genau umgekehrt. Sünder beten den heiligen Gott an. Aber diese Sünder haben verstanden, wer dieses Baby ist. Es leuchtete in ihren Herzen auf. Sie waren so fern. Und Gott kam ihnen so nah. Wir, die wir so nah sind, mögen wir nicht an Gott vorbeigehen, oder? Wisst ihr, ich habe manchmal Angst um unsere Kinder. Nicht so sehr um meine, aber um unsere Kinder, die so nah sind. Am Freitag im Kids Club, am Sonntag im Gottesdienst. Sie haben irgendwie gefühlt schon alles irgendwas gehört. Aber es reicht nicht, nur nah dabei zu sein. Du musst es erleben. Du musst es auf dich wirken lassen. Du musst sagen, Herr Jesus, sei mir Sünder gnädig. Ich brauche dich. Sei du der Retter meines Lebens. Und wenn wir das sagen, dann ist er der Wunderbare. Ich komme zurück zum Anfang meiner Predigt. War Jesus wunderbar in deinem Leben in diesem Jahr? Wisst ihr, an dem Tag, meine Frau hätte wahrscheinlich noch den ganzen Abend reden können. Von einem Wunder nach dem anderen, was sie erlebt haben. Ein Wunder, das darf ich erzählen, weil es wurde in den sozialen Medien gepostet. Eine junge Frau aus unserer Church hat bereits 2 Kinder und hatte so sehr den Wunsch, noch ein drittes Kind zu bekommen. Aber irgendwie stellte sich das dritte Kind nicht ein. Und sie sprach dann mit meiner Frau und Pia sagte, hey, weißt du, Gott hat einen guten Plan und zwar zu seiner Zeit. Entstresse dich. Und sie will aber das Kind bekommen und irgendwie stellt sich das nicht ein. Sie ist beim Arzt und der Arzt sagt, ja, mal schauen, oder bei der Ärztin, was wir da alles machen können, wie wir hormonell und so weiter nachhelfen können. Wir sind im Urlaub, deswegen erzähle ich die Geschichte, weil ich sie live mitbekommen habe. Es war der 7. September, ich wach auf, meine Frau sagt, du, ich habe von der Frau da geträumt. Und sie hatte ein drittes Kind und ich habe ihr geholfen, weil ihr Mann am Predigen war bei uns in der Church. Und ich dachte, ja, schöner Traum, so typisch weiblich, würde ich mal sagen, oder? Baby und was auch immer. Wir kamen nach Hause und irgendwann kontaktiert diese Frau uns und sagt, hey, ich bin wieder schwanger geworden. Und ich habe meine Frauenärztin gefragt, ja, wann ist das Kind quasi gezeugt worden? Und zweimal genau dieser eine Termin, wo meine Frau das geträumt hat. Für mich ist das ein Zeichen, Gott sieht uns. Gott hört uns. Gott ist nicht weit weg. Gott redet zu uns. In ganz banalen Dingen. In den kleinen Dingen des Lebens. Ich weiß nicht, hattest du schon mal so Heißhunger auf irgendeinen besonderen Urlaub? Also wir sind jetzt in den 40ern. Ja? In den 40ern, da geraten manche Menschen so in ihre Midlife-Crisis. Ich glaube, wir sind noch nicht da drin. Aber man überlegt sich, worauf hat man so richtig Lust? Und meine Frau hatte total Lust, surfen zu gehen. Und surfen zu lernen. Wir sind keine Surfer, wir können es nicht, ja, aber man kann ja vielleicht mit 40 nochmal anfangen, oder? Also kam ich irgendwann mal zurück und sie hatte uns einen Urlaub gebucht für 800 Euro. Und ich schaue sie so an und ich bin der Finanzminister und denke mir, Schatz, das Geld haben wir nicht. Jetzt könnte ich meckern und motzen, was wir Männer gerne tun, aber ich wusste, es nützt eh nichts, denn gebucht ist gebucht. Aus der Nummer kommen wir nicht so schnell raus. Also mache ich gute Miene zum schlechten Spiel. oder vielleicht auch nicht schlechten Spiel. Ich konnte sie ja so gut verstehen. Bin mir nicht sicher, ob es am selben Tag war oder am darauffolgenden Tag. Auf jeden Fall klingelte es an der Tür und jemand überreichte uns genau die Summe, ein bisschen mehr als das, was wir brauchten für diesen Urlaub. Wusste nichts davon, keine Ahnung, aber Gott wusste es. Und er ist ein Wunderbarer. Seine Frau in der Church, die hat Herzflimmern. Und sie hört einen Prediger, der bei uns in der Church predigt, über sein Wunder predigen. Und denkt sich, Gott, wenn du der Heiler für ihn bist, warum sollst du nicht in meinem Leben ein Wunder tun? Und während sie das denkt, erlebt sie ihr Wunder. Ist ihr Herzflimmern weg? Und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und sie hat kein Herzflimmern mehr. Warum? Weil Gott der Wunderbare ist. Er ist der Ratgeber. Wer braucht den Rat? Die Menschen, die sich verlaufen haben, oder? Meine Schwester war in Australien in einer kleinen Wüste und ging da, warum auch immer, ziemlich planlos vor und hatte plötzlich keine Orientierung mehr. Man sagte, das war ein komisches Gefühl. Ich wusste, die Zivilisation ist nicht weit weg. Ich wusste, es gibt irgendwo was, aber ich hatte keinen Anhaltspunkt mehr. Weißt du, wer einen Ratgeber braucht? Derjenige, der sich verlaufen hat. Die Welt hat sich verlaufen. Und wir haben diesen Kompass Gottes, das Wort Gottes, wir haben Jesus. Wir sind der Ratgeber für sie. Und wir können auf den eigentlichen Ratgeber zeigen. Amen. 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 Er ist der starke Gott. Er ist nicht nur ein Starker. Und er ist nicht nur Gott, sondern er ist der starke Gott. Das ist so die Doppelung von Dingen, wo du denkst, hey, brauchst du es dann? Ja, aber sein Name ist starker Gott. Jesus ist nicht nur irgendwer. Und die Beschreibungen von diesem Jesus in der Bibel sind so, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wer Jesus wirklich ist. Johannes der Täufer, Johannes der Jünger, der 3 Jahre mit Jesus ging. Als er eine Erscheinung von Jesus hatte, fiel er auf seine Knie wie tot. Und übrigens auch all die Propheten der Bibel, immer wieder neu haben sie eine Begegnung mit Gott. Und ihre Reaktion ist Todesfurcht, beziehungsweise Entsetzen, weil Gott so groß ist. Er ist unglaublich, er ist der starke Gott. Starke Gott in meinem Leben und in deinem Leben. Er ist der ewige Vater. Er löst die Ewigkeit für dich. Er löst die Ewigkeit für dich. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und er ist der Friedefürst. Und damit höre ich auf. Ich weiß nicht, wo du Frieden brauchst in deinem Leben. Aber es ist der erste Sonntag im Jahr. Wie wäre es, wenn du sagst, erster Sonntag und ich sorge dafür, dass ich Frieden habe in meinem Leben, weil der Friedefürst mein Herr ist. Und dort, wo unversöhnte Beziehungen sind, dort, wo ich mit meinem Vater nicht mehr rede, mit meiner Mutter nicht rede, dort, wo ich mit meinem Nachbarn Stress habe, dort sorge ich für Frieden. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Friedefürst, er kam, um Frieden zu geben. Halleluja. Kommt, schließt mal unsere Augen. Ich würde gerne für euch beten. Geist Gottes, du bist in unserer Mitte. Und du hast geredet durch dein Wort. Und ich danke dir, dass es nicht nur nette Worte sind, die wir gehört haben, sondern danke, dass du derjenige bist, von dem wir gehört haben. Danke, dass du Jesus bist, der Gott, der rettet. Danke, dass du der Emmanuel bist, dass du der Gott bist, der zu uns Menschen gekommen ist. Danke, dass du der starke Gott bist. Dort, wo wir ja nicht ein noch auswissen, dort, wo wir die Macht nicht haben, danke, dass du dort stark bist. Halleluja. Jesus, danke, dass du der Friedefürst bist. Und dort, wo Unversöhnlichkeit herrscht und Bitterkeit und Verzweiflung, dort möchtest du Frieden hineinbringen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, dass du der ewige Vater bist. Von Ewigkeit warst du Vater, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und nicht nur der Vater als Vater, sondern als Vater, das ist dein Wesen. Du bist der Vater aller Väter. Und du möchtest, dass wir deine Kinder werden, deine Töchter, deine Söhne. Was für ein Vorrecht. Ich weiß nicht, wo du Gott brauchst in deinem Leben. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich brauche ihn in allen Schattierungen. Heute als Wunderbarer, morgen als Ratgeber, übermorgen als Vater. Ich nehme mir nicht einen Aspekt raus und sage, Gott ist nur das. sondern Gott ist Gott. Amen. Und dieser Gott möchte dein Gott sein in diesem Jahr. Und deswegen habe ich ein paar Fragen. Und ich lade dich ein, schließ deine Augen. Die einzigen Augen geöffnet sind meine. Gott sieht uns eh. Wer möchte sagen, du ewiger Vater, du möchtest so gerne mein Vater sein. Und ich möchte, dass du mein Vater bist. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich brauche dich in meinem Leben. Bitte sei mir Sünder gnädig. Ich lade dich ein in mein Herz. Du sollst der Retter meines Lebens sein. Du bist, sollst Jesus, der Gott, der rettet sein. Dann darfst du mal deine Hand heben. Wenn Gottes Geist dich angesprochen hat und du spürst, hier bin ich und ich verstock mein Herz nicht und ich möchte bewusst auf ihn zugehen. Darf mal deine Hand sehen? Danke euch. Danke, ihr dürft eure Hände gerne wieder runternehmen. Wer möchte sagen, Jesus, sei du der Friedefürst? Ich habe in meinem Herzen etwas gegen Menschen. Und ich verrate euch was. Ich glaube, hier sind wir alle im selben Boot. Ich glaube, es gibt keinen Menschen. Je älter wir werden, desto mehr verschulden sich Menschen an uns. Und in unserem Herzen bleibt das ganz Normale, nämlich Bitterkeit. Aber diese Bitterkeit ist unsere Bitterkeit und sie ist nicht süß. Und Gott möchte diese Bitterkeit aus unserem Herzen herausnehmen. Und er möchte uns Frieden schenken. Wo sind Menschen, die sagen, oh Gott, ich möchte deinen Frieden zulassen in meinem Leben. Ich möchte Versöhnung zulassen. Ich möchte auf andere Menschen zugehen und ich möchte ihnen vergeben. Und es beginnt im Herzen. Dann darfst du auch mal deine Hand heben, dort wo du bist. Er ist der Friedefürst. Und der Name, der dir jetzt kommt, bitte vergiss ihn nicht. Deine Hausaufgabe für die nächsten 10 Tage, nächsten 2 Wochen, schieb's nicht auf die lange Bank. Geh es an. 2020 soll ein leichtes Jahr werden. Die Sünde belädt uns immer wieder. Das Leben belädt uns, nicht nur die Sünde. Der Alltag belädt uns. Wir dürfen frei werden davon, leicht werden. Halleluja. Geist Gottes, danke, dass du da bist. Und ich segne jeden Einzelnen jetzt in deinem Namen. Danke, dass du der Gott bist, der zu uns Menschen gekommen ist, damals vor 2000 Jahren. Und danke, dass du im Heiligen Geist zu uns gekommen bist und dass du geblieben bist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass wir dieses neue Jahr mit dir, großem Gott, leben dürfen. Durch dich. Danke, dass du in uns und um uns herum bist. Wir preisen dich, großer dreieiniger Gott. Amen. Seid gesegnet.